Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.
Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über die Besteuerung von Influencern. Und wir sind dafür heute zu zweit unterwegs. Mit mir am Start ist von München aus zugeschaltet meine Kollegin Franziska Boyong. Hallo Franzi.
Hi.
Mein Name ist Marco Hübner. Ja, und was ich gerade erzählt habe, das stimmt eigentlich gar nicht so ganz, denn mit uns im Henna-Studio ist heute auch noch Laura, denn Laura kümmert sich heute um die Technik. Ich weiß, wir können dich nicht wirklich hören, Laura, aber ich sage trotzdem mal Hallo, Laura. Ja, und dann haben wir zu unserem heutigen Thema natürlich auch noch einen Gast. Doch bevor wir ihn gleich etwas genauer vorstellen, wie immer, erstmal zu dir, Franzi, hol uns bitte einmal ab, worum geht's in der heutigen Folge denn jetzt genau?
Ja, genau. Steuern sind ja für viele Influencer ein lästiges, oft unterschätztes Thema. Doch wer sich nicht rechtzeitig damit auseinandersetzt, der kann eben auch unangenehme Folgen riskieren. Und deswegen sprechen wir in dieser Episode mit unserem Gast über die größten steuerlichen Fallstricke für Content Creator. Von unversteuerten PR-Samples bis hin zu fehlenden Steuererklärungen. Und dabei wollen wir auf die Fragen eingehen, warum das Thema Steuern für Influencer so wichtig ist. Welche Fehler passieren dabei am häufigsten und wie können Steuerberater ihre Mandanten optimal unterstützen?
Genau, und damit kommen wir dann zu unserem Gast und das ist heute Niklas Allmacher. Niklas hat im Jahr 2020 sein Steuerberaterexamen absolviert und berät inzwischen Gesellschaften sowie Unternehmer in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Schwerpunktmäßig betreut Niklas Mandanten aus den Bereichen Eventgastronomie und Social Media, vor allem Künstler und eben auch Influencer. Hallo Niklas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo zusammen, hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja, cool, ich freue mich auch. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Wir hatten ja schon mal ein ähnliches Thema und ich glaube, das ist auf jeden Fall immer noch sehr gefragt. Und wo es jetzt gerade schon um Influencer ging in der Einleitung, wann hast du dich denn zuletzt influencen lassen, über welche Plattform vielleicht auch und ja, um welches Produkt ging es da?
Gute Frage. Bei mir ist es, glaube ich, relativ klischeehaft ein Auto gewesen. Mein Leasing läuft jetzt bald aus für mein jetziges Auto. Ich musste mich um ein neues Auto irgendwie kümmern. Mhm. Und wie es dann so ist, ein bisschen die Suchmaschinen dieser Welt bemüht. Und dann wird man natürlich auch in den Social Medias davon ja überflutet. Und da gab es dann bei Instagram die ein oder andere spannende Sache, die mich dann am Ende auch, glaube ich, zu meiner Entscheidung jetzt bewogen hat.
Ja, cool, überzeugt hat. Ja, ich habe gerade schon vorher erzählt, bei mir war es ein bisschen günstiger, bei mir war es ein Kaffeeprodukt tatsächlich,
Kaffeeprodukt.
Wo ich mich
habe
influenzen lassen, was ich jetzt mal ausprobieren will. Ja,
okay. Genau. Sollst du näher darauf eingehen oder nicht? Was für ein
Kaffeeprodukt? Ja, ich habe gerade schon gesagt, es ist so ein Kaffeeprodukt, was kein Koffein beinhaltet, wo es darum geht, dass der Geschmack im Vordergrund steht, aber ohne die, wie Sie sagten, negativen Seiten sozusagen. Okay. Und das hat sich sehr interessant angehört.
Okay, ohne Koffein, spannend. Alles klar. Alles klar, gut, dann können wir jetzt zum Themenblock 1 rutschen, und zwar Grundlagen und Problembewusstsein. Und in diesem Block möchten wir zusammen mit dir, Niklas, natürlich auf typische Denkfehler und vielleicht auch Unwissenheiten bei Influencern eingehen und auf diese schauen. Deswegen Frage 1. Haben Influencer überhaupt ein Bewusstsein für steuerliche Themen oder Pflichten?
Ja, wie der Steuerberater immer so schön sagt, es kommt drauf an, tatsächlich. Also wir haben Mandanten, die zu uns kommen, die das Thema von Tag 1 an am Schirm haben, sagen, das ist wichtig, da müssen wir irgendwie was machen, da brauche ich einen Experten, der mir hilft. Es gibt aber auch genauso Influencer oder Creator, die ja seit Jahren irgendwie sich freuen, brutto für netto, alles was reinkommt, ach, muss ich ja gar nichts versteuern. weniger Problembewusstsein, weil man es vielleicht auch so ein bisschen in der Schule und im ersten Bildungsweg vielleicht jetzt nicht unbedingt alles so mitbekommt, was man da so beachten sollte. Ja, und dann freut man sich, wenn vielleicht die ersten Gelder kommen, hat Geld auf dem Konto, ist sich nicht bewusst, dass man da irgendwie was machen muss mit. Und dann kann es halt am Ende auch natürlich irgendwie schwierig und teuer werden, wo wir, glaube ich, vielleicht später nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Aber grundsätzlich, ja, geht es immer so in zwei Richtungen. Entweder Problembewusstsein ist da, dann wird von Tag 1 an auch irgendwie so ein bisschen Unterstützung gesucht, eben bei Beratern. Oder eben ist es überhaupt kein Problembewusstsein da und dann ist es natürlich schwierig, weil man dann so ein bisschen aufräumen muss hinterher.
Kann man denn sagen, ab wann ein Influencer steuerlich oder ab wann eine Tätigkeit als Influencer nicht mehr als Hobby, sondern vielleicht gewerblich oder als freiberufliche Tätigkeit einzustufen ist?
Ja, also grundsätzlich kann man eigentlich immer sagen, beim Influencer ist es ja jetzt anders als so bei den klassischen Liebhabereien, die man so hat. Weiß ich nicht, wenn man jetzt einen Töpferkurs macht und da irgendwie versucht, die Materialeinkäufe steuerlich geltend zu machen, dann hat man vielleicht das Thema Liebhaberei und dann stellt sich die Frage, ist das Ganze steuerlich überhaupt relevant? Weil bei den Influencern ist es ja eher so, die stolpern meistens eigentlich eher so da rein. Die fangen irgendwann an, haben eine kleine Reichweite, eine große Reichweite, dann vielleicht irgendwann die ihnen dann auch Gelder einspielt. Und eigentlich bin ich ab Tag 1, wo ich Geld bekomme, wo ich dieser Tätigkeit nachgehe, auch wenn ich das vielleicht jetzt gar nicht wissentlich mache, aber rein steuerlich habe ich halt damit angefangen, bin irgendwie ja am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt und bin ab dem Zeitpunkt auch eben dann steuerlich auf dem Radar und sollte mich dann auch darum kümmern, dass das Ganze dann auch bis den Weg zum Finanzamt schafft.
Wie müssen Influencer denn Sacheinnahmen wie PR-Samples oder Kooperationen versteuern? Ich stelle mir das sehr,
ja.
Also wie soll ich sagen, ne? Oft ist es ja so, weil wir gerade auch schon über Hobby gesprochen haben, dass du irgendwie einen Kanal hast, machst da irgendwas und plötzlich meldet sich jemand bei dir und sagt, hör mal, du kannst machen, was du willst, aber benutze doch mal dieses Fahrrad hier.
Ja, das ist tatsächlich das Hauptproblem, gerade auf der Einnahmenseite, Thema Sacheinnahmen, Kooperationen und so weiter. Zum einen auch wieder Problembewusstsein. Das wird ja immer gerne so ein bisschen als Geschenk abgetan. Na, hier kriegst du irgendwie jetzt das tolle Fahrrad oder sonst was geschenkt, machst dafür mal eine Story und dann passt das schon, kannst das behalten, das Fahrrad, kriegst du geschenkt. Ja, dann, wenn ich jetzt keine oder wenig Ahnung im Bereich Steuern habe, dann denke ich mir, ja super, wenn mir gesagt wird, ich krieg das geschenkt, dann wird das wohl auch stimmen. Ist aber nicht so, weil ich habe am Ende des Tages einen Leistungsaustausch. Das heißt, mir wird das Fahrrad geschickt, um jetzt mal dabei zu bleiben, in dem Wissen oder sogar mit der Aufforderung, mit der Bitte dafür, dann eine Story zu machen oder so. Das heißt, ich erbringe die Leistung und mache eine Story, bekomme dafür aber kein Geld, sondern bekomme eben dafür das Fahrrad. So, und dann muss man sich darüber unterhalten, was ist das Ganze eigentlich wert? Ne? Also habe ich in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit, das Ding zu bewerten, ist eigentlich relativ einfach, weil ich kann auf die Seite vom Fahrradhändler gehen, www.fahrrad.de, schaue mir das Modell an, mache mir einen Screenshot und lege mir das ab für meine Unterlagen und das gebe ich später auch dem Steuerberater. Dann habe ich alles da. So, das wäre so der Garten Eden, irgendwie die Wunschvorstellung, wie es sein sollte. Andernfalls muss man halt irgendwann, weil es wird natürlich auch immer schwerer, je länger man wartet, also In einer wunderschönen Welt ist es so, ich bekomme was zugeschickt und am selben Tag suche ich mir das Produkt im Internet raus, mache einen Screenshot und habe dann eben den Wert. Wenn ich nach 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren schaue, was war das Ding denn eigentlich damals wert, wird es immer schwieriger, den tatsächlichen Wert rauszufinden. Und ich sag mal, gerade auch die Finanzverwaltung schläft natürlich nicht in dem Bereich und die haben auch gewisse Erfahrungswerte, die mitnehmen. Vielleicht auch mal laufend irgendwie werden vielleicht mal da auch Screenshots gesammelt von beliebten Produkten, sei es jetzt mal irgendwie Taschen von tollen Marken, Uhren oder sonst was. Und die haben dann auch einen Wissensvorsprung. Und dann hat man natürlich am Ende das Problem, dass man sich mit denen dann darüber unterhält, hätte ich eigentlich vielleicht mal was ansetzen müssen und in welcher Höhe überhaupt. Ne? Und das ist halt dieses große Problem bei den Sacheinnahmen, weil ich eben nicht wie, wenn ich eine Rechnung stelle und Geld bekomme, dann ist es relativ einfach, was das Ding wert ist. Das, was auf dem Konto eingeht, aber eben nicht bei einer Sacheinnahme, wo ich eigentlich im ersten Moment mal keinen richtigen Beleg drüber habe.
Ja, das ist auch der Unterschied dann, ne? Zwischen PR-Samples und Kooperation heißt, PR-Samples wäre, Du bekommst was, was du später behalten darfst. Und eine Kooperation könnte sein, du kriegst immer das neueste Fahrrad und schickst es anschließend wieder zurück quasi.
Ja, genau. Wobei auch da so ein bisschen, ja, man unterscheiden muss, kriege ich oder bekomme ich was zugeschickt, was ich sozusagen nur für die Kooperation nehmen muss und muss es danach wieder zurückschicken. Also, weiß ich nicht, mach eine Story über einen Laden und dafür hast du aber bitte diese Uhr hier noch an. Mhm. Und diese Uhr schickst du mir danach aber wieder zurück. Dann wären wir in diesem Thema Dauerleihe, ja, was immer auch so ein Thema ist. Dauerleihe wird immer versucht. Alle sind ja immer sehr kreativ, wenn es darum geht, ja, nichts zu versteuern. Dann hat man immer das Thema Dauerleihe. Eine Dauerleihe ist aber eigentlich nur, naja, ich bekomme was, um dafür meine Tätigkeit auszuüben, muss es danach aber wieder zurückschicken. Dauerleihe heißt nicht, ich schicke dir die Uhr und du darfst die für immer behalten. Du kriegst die für immer ausgeliehen. Damit kriege ich das Thema Sacheinnahme nicht umgangen.
Okay, ja, spannend. Sag mal, gibt es steuerliche Grundlagen, wo man sagen kann, das sollte jeder Influencer eigentlich unbedingt kennen?
Ja, man muss immer so auf zwei Ebenen das Ganze irgendwie betrachten. Zum einen so Thema, was will oder was braucht das Finanzamt? Das sind immer so die Einnahmen. Und was wollen wir als Steuerberater für den Mandanten? Das sind die Betriebsausgaben. Mhm. So, Einnahmen hatten wir ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, sind immer so eigentlich am Ende des Tages zwei Themenkomplexe. Entweder ich kriege Geld aufs Konto oder ich bekomme eine Sacheinnahme. So, das kann in diversesten Variationen natürlich ausufern, aber am Ende des Tages sind das eben so die zwei Punkte. Da ist einfach für mich als Influencer am Ende wichtig, dass ich schaue, dass ich alles bestmöglich dokumentiert bekomme. Also das fängt an, man lacht manchmal oder denkt, das gibt es in irgendwelchen Sendungen. Da wundert man sich, dass irgendwie bei einer Mandatsübernahme, schaut man dann im Vorjahr mal nach, wundert man sich, dass 12-mal die Rechnung 2 gestellt wurde. Ne, das sind irgendwie so Sachen, wo man sich denkt, ja, eigentlich fortlaufende Rechnungsnummern und so, damit so ein fremder Dritter, also Finanzamt, prüfen kann, ist das Ganze vollständig oder, weiß ich nicht, wurde zwischendrin mal eine Rechnung auf ein unbekanntes PayPal-Konto bezahlt oder so, ne, die dann, ne, so ein bisschen außen vor sein soll. Das ist dann auch nicht immer alles böse gemeint von den Influencern, sondern manche haben einfach, die arbeiten dann, keine Ahnung, mit Word oder einem anderen Textprogramm, vergessen dann oben die Nummer zu ändern. Und wie gesagt, dann hast du irgendwie 12-mal Rechnungsnummer 2 und fragst dich dann, naja, wer soll jetzt prüfen, ob es nicht auch noch eine 13. Rechnung Nummer 2 gibt oder sonst was. Das ist halt so ein Thema, also Einnahmen vollständig irgendwie darlegen. Punkt 2, Betriebsausgaben. Ja, da haben wir immer so das Risikofeld oder das riesengroße Damoklesschwert, was so über allem schwebt. Private Lebensführung, ja, nein. Oder Betriebsausgaben, ja, nein. Hintergrund ist immer grundsätzlich Betriebsausgaben, sagt man, sind alles, was man eigentlich braucht, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Oder Ausgaben, die ich brauche, damit ich am Ende des Tages auch Einnahmen generiere. Ist erstmal klar, habe ich jetzt einen Handwerksbetrieb oder einen Getränkehandel oder sonst was, dann kann ich das relativ gut auseinanderklamüsern. Bin ich jetzt aber ein Influencer, der am Ende des Tages eigentlich nur ja sein Privatleben zur Schau stellt, was es ja oftmals am Ende ist, ja, dann stellt sich schon die Frage, was ist jetzt eigentlich privat, was ist betrieblich und wie kriege ich irgendwie was steuerlich damit hin? Das fängt an bei Klamotten, bei Taschen, Schuhen, Uhren, was es da alles gibt. Das geht dann aber auch weiter zu Reisekosten, Urlauben. Ja. Da gibt es super viel, wo man einfach sagt, naja, wenn ich jetzt mal von oben drauf schaue und mal so die gesetzlichen Grundlagen drüber lege, wird es wahrscheinlich eher schwierig, dass man sagt, naja, die neuen Schuhe, die sind jetzt irgendwie Betriebsausgaben, ne, weil die ziehe ich eigentlich privat an. Ne, der Anwalt kann auch seinen Anzug nicht steuerlich geltend machen. Wenn man es aber hinbekommt, zumindest zu sagen, diese Schuhe habe ich extra gekauft, um diese Story zu machen, weil ich jetzt 300.000 Follower habe und möchte denen gerne zeigen, dass diese tollen Schuhe heute mein Outfit of the Day sind, weil ich jetzt 300.000 Follower habe. Dann sollte ich das zumindest mal versuchen, bestmöglich zu dokumentieren. Ich schreibe es auf die Rechnung drauf, die dann eben den Weg zum Steuerberater findet. Und dann muss man mal schauen, ob das dann irgendwie vertretbar ist oder nicht. Mache ich eine Reise, einen Urlaub, in Anführungszeichen Urlaub, muss ich dann entsprechend dokumentieren, naja, am Tag eins habe ich sozusagen morgens von 8 bis 10 eine Story gemacht. Da musste ich noch, die musste ich noch schneiden, die musste ich noch bearbeiten und so weiter. Und kann dann, habe dann einen Aufteilungsschlüssel, mit dem ich dann sozusagen rangehen kann und sage, naja, für den Urlaub habe ich 1.000 Euro bezahlt. Ich habe nachgewiesen, 20% betrieblich. Dann kann ich vielleicht 200 Euro als Betriebsausgaben geltend machen. Aber das, was über allem steht bei Betriebsausgaben, ist Dokumentation.
Okay, sorgfältige Dokumentation, sehe ich da mal.
Ja, weil ohne die geht's nicht.
Gibt es denn irgendwelche Mythen über Steuern, die sich hartnäckig so in der Branche halten oder etwas, das du immer wieder hörst in der Praxis?
Also gerne gesehen sind immer wundervolle Sachen wie, wir haben uns da mal ausgetauscht in einer Runde und der Influencer A, der hat mir gesagt, der zahlt überhaupt keine Steuern und der setzt irgendwie sein komplettes Leben von der Steuer ab. Dann ist es für mich immer so ein bisschen schwierig, weil man dann als Boomer irgendwie dazukommt und sagt, es ist schön, dass der oder die das macht, ist aber eigentlich falsch. Und eigentlich müsste man halt dann sozusagen schauen, naja, was ist richtig? Und das muss man halt eben natürlich auch darlegen. Ne? Warum ist das so und wie kommen wir dahin? Weil man argumentiert natürlich erstmal dann dagegen, wenn jemand kommt und sagt, ich setze alles ab und zahle keine Steuern. Und dann man selber dann der ist, der sagt, naja, aber wenn man es richtig macht, wäre es eigentlich anders. Da muss man schon so ein bisschen schauen, dass man da irgendwie einen guten Weg findet oder eine gute Erklärung, warum jetzt wie was ist und man den Leuten vielleicht auch erklärt, naja, vielleicht hat dein Influencer-Kollege einfach bisher Glück gehabt, weil irgendwie vom Finanzamt sich das bisher noch nie jemand angeguckt hat, ja. Ich kann auch sagen, ich habe jedes Jahr irgendwie 10 Kilometer mehr Fahrtenwohnung Arbeit angesetzt, ja, geht jedes Jahr durch und super, ja, dann liegt das wahrscheinlich daran, weil sich das noch nie jemand angeguckt hat, aber das ist jetzt nicht, weil es richtig ist oder weil man es so machen sollte, sondern dann hast man einfach bisher Glück gehabt. Ja, und das ist so der eine Punkt, großer Mythos, ja, alle anderen machen alles toll und setzen alles an und richtig wäre es aber anders. Ne? Und zweiter Punkt, immer noch so ein Thema, so Kleinunternehmerregelung. Gab es jetzt nochmal Änderungen? 2025 ist die Grenze jetzt auf 100.000 Euro hochgesetzt.
Ja.
Aber gerade auch in den Vorjahren war das immer so ein Ding, bis 17,5 war es dann irgendwann mal. Jetzt mittlerweile 22.000 und ab 2025 eben die 100.000. Und es war aber immer so, naja, wenn ich da drunter bin, dann muss ich keine Steuern zahlen. Bin ich irgendwie Kleinunternehmer oder Kleingewerbe oder sonst was. Ja, jein, das ist dann für die Umsatzsteuer richtig und von den Größen passt dann auch meistens für die Gewerbesteuer. Nur Einkommensteuer fällt eben trotzdem an. Ne, und das ist immer so der Punkt, ist nicht so, dass man gar keine Steuern zahlt, sondern das ist eben nur ein Ding für die Umsatzsteuer.
Ja, verstehe. Gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen selbstständigen Influencern und Influencer, die mit Agenturen zusammenarbeiten? Das wird ja vor allem dann relevant, wenn die Influencer größer werden, beziehungsweise ja sehr viele Anfragen reinkriegen, dass die eben über eine Agentur arbeiten. Gibt es da irgendwelche relevanten Unterschiede in der steuerlichen Behandlung?
Also ich sag mal, die Thematik mit einer Agentur oder privat, beziehungsweise eben ohne Agentur, hat steuerlich im ersten Schritt mal keine Relevanz. Also ich sag mal, es kommt eigentlich immer auf die Tätigkeit des Influencers an. Ja, also macht der sozusagen was eher gewerblich ist, was ehrlicherweise, sagen wir mal, so ein bisschen der klassische Fall wäre. Oder bin ich irgendwo in einer freiberuflichen Tätigkeit, was aber meistens dann ja so ein bisschen daraus resultiert, dass ich vielleicht vorher schon Künstler war, also Sänger, Musiker oder sonst was und dann meine Reichweite nutze, um das Ganze dann vielleicht auch noch auf eine Ebene Influencer zu bringen. Aber grundsätzlich, ob ich jetzt eine Agentur habe oder nicht, ist steuerlich mal im ersten Schritt egal. Es wäre dann eher so ein Thema Reichweite generieren, vielleicht mehr Kontakte haben und so weiter und dass man sich weniger kümmern muss. Natürlich dann am Ende, wie es dann immer so ist, die Provision auch bei der Agentur verbleibt, wenn man selber weniger Kohle in der Tasche hat.
Okay, da sind wir jetzt auch schon tief im zweiten Block, nämlich spezielle Steuerfragen und Fallstricke. Wir können jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die steuerlichen Herausforderungen eintauchen. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, Sonderregel, Kleinunternehmerregelung wurde geändert oder angepasst. Ne? Und Gibt es noch weitere Sonderregeln? Also ich bin zum Beispiel auf den Begriff gestoßen, Reverse Charge. Mhm. Kannst du das kurz mal erläutern, was das genau ist?
Ja, also Reverse Charge ist ein Begriff aus der Umsatzsteuer. Da geht es am Ende des Tages darum, dass wenn ich als deutscher Unternehmer eine Leistungsbeziehung mit einem ausländischen Unternehmer habe, dann stellt sich immer die Frage, wo ist das Ganze für umsatzsteuerliche Zwecke am Ende zu besteuern? Und wenn ich im Reverse-Charge-Verfahren bin, also ich als deutscher Unternehmer, als deutscher Influencer, erbringe eine Leistung an eine holländische Firma, weil ich für die irgendeine Werbung mache, dann würde ich sozusagen die Rechnung an die holländische Firma im Reverse-Charge-Verfahren stellen. Bedeutet, hier am Ende des Tages ist sie netto, ja, also Leistung, nennen wir mal einen Wert, 10.000 Euro, dann würde ich auch 10.000 Euro in Rechnung stellen, mit dem Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren, was gilt. Heißt aber, ich muss nicht, wie man es kennen würde, in Deutschland 10.000 plus 19% Umsatzsteuer auf der Rechnung ausweisen, sondern ich verlagere sozusagen dieses Umsatzsteuerthema ins Ausland an den holländischen Unternehmer in diesem Beispiel.
Okay.
HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Ah, alles klar. Gibt es Unterschiede, wenn man Einnahmen nicht vollständig angegeben hat? Also was passiert dann genau? Gibt es da was?
Also wenn man Einnahmen nicht vollständig angegeben hat, dann gibt es...
Also gerade PR-Samples.
Ja, genau.
Also bietet sich an, dass man da irgendwie was...
Genau, passiert. Das ist ja schon mal, dass man das aus Versehen, mehr oder minder aus Versehen, vielleicht vergisst, das anzugeben, weil man es nicht weiß oder noch schlimmer, vielleicht weil man es weiß. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also ich sage mal, Möglichkeit eins ist, man selber kommt auf die Idee, das Ganze nochmal irgendwie glatt zu ziehen. Das ist immer so unter dem großen Begriff Nacherklärung beziehungsweise Selbstanzeige. Ja, das bekomme ich dann auch, wenn ich es richtig mache. Und darum muss ich da auch einen Experten für haben, der eben auch zum einen Steuerberatung kann, aber auch Steuerrecht, Steuerstrafrecht. Wenn ich das Ganze sauber aufarbeite, dann kann ich dem Finanzamt das sozusagen als Hupala, Entschuldigung, hier ist es jetzt aber diesmal wirklich richtig, ja, dann guckt sich das Finanzamt das im Zweifel nochmal an, mehr oder minder genau, je nachdem auch, wie gut das Ganze vielleicht aufbearbeitet ist oder auch nicht. Und dann kann es sein, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird, was aber, wenn sozusagen die Selbstanzeige, die Nacherklärung, die man dann abgegeben hat, wenn die vollständig ist, dann ist sie wirksam und dann komme ich sozusagen strafbefreiend aus der Sache raus. Also es ist, ich glaube, eine der wenigen Sachen, ich bin jetzt kein Jurist, aber habe immer mal so mitbekommen, das ist so eine der wenigsten Sachen, wo ich sozusagen Mist bauen kann, dann aber sozusagen immer noch die Möglichkeit habe für Nachschuss und sagen, ach so, jetzt aber richtig und dann komme ich irgendwie relativ straffrei aus der Sache wieder raus. Blöd ist, wenn sozusagen nicht wir als Steuerpflichtiger sozusagen den ersten Schuss machen, sondern das Finanzamt den ersten Schuss macht. Gibt es nämlich auch, habe ich letztens von einem Kollegen gehört, der in unserer Seminarreihe zu Influencern dabei war. Da haben wir immer am Ende nochmal so 5 bis 10 Minuten, wo wir einfach, ich als Dozent mit, aber auch eben allen, die noch Lust haben und auch können, sage ich mal, nochmal so ein bisschen quatschen, einfach sich austauschen, was habt ihr für Erfahrungen in dem Bereich und so weiter, weil es eben noch so neu ist. Und da sagte einer, ja, zu mir kam letztens jemand, der Influencer ist, relativ groß, eine vermeintlich große Reichweite schon hat. Der hat einen Brief vom Finanzamt bekommen, wo die einfach reingeschrieben haben, sehr geehrter Herr X, wir haben gesehen, Sie haben eine Reichweite bei Instagram, haben aber festgestellt, in Ihrer Steuererklärung irgendwie fehlt was. Da steht gar nichts dazu drin. Wie ist denn das? Erklären Sie doch mal. So, und wenn das der Fall ist, habe ich tatsächlich nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze strafbefreiend mit einer Selbstanzeige zu machen, sondern bin dann sozusagen, kann mit dem Finanzamt das Ganze sauber aufarbeiten und hoffen, dass man irgendwie einigermaßen glimpflich rauskommt. Habe aber, wie gesagt, nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze über eine strafbefreiende Selbstanzeige zu machen. Das heißt, auch da super wichtig, ja, immer, also es gilt zum einen, wenn man Sacheinnahmen, ich nenne es mal, vergessen hat.
Ja, aber er hatte auch Sacheinnahmen.
Ja, also der hatte...
Oder ich meine, es kann ja auch mal sein, dass man irgendwie Reihenweite hat und überhaupt keine, oder?
Also
ist das in der Praxis quasi gar nicht?
Ich sag mal, das waren irgendwie, der hatte, ich glaube, 200.000, 300.000 Follower bei Instagram. Mhm. Und da hat man schon ein Gefühl, und ich meine natürlich, das Finanzamt, wenn die Bock haben, sich der Sache anzunehmen, dann können die das auch. Und ich meine, dann schaust du halt mal irgendwie eine Woche jemandem auf Instagram zu und siehst, ah, der hält Produkt A, Produkt B und Produkt C in die Kamera. Dann hat man irgendwie so ein Gefühl, was da an Einnahmen sein könnte, eine Reichweite plus irgendwie X. Und dann hast du so ein Grundgefühl, wo es irgendwie hingehen könnte. Und das war schon so, als man so die Key Facts gehört hatte, hat man gedacht, naja, also er wäre blöd, wenn er damit kein Geld verdienen würde, um es vielleicht mal so zu sagen. Aber ja, also ne, darum muss man immer schauen, dass man, wenn man was macht, dass man es richtig macht. Und wenn man bisher noch nichts gemacht hat, dass man dann sich der Sache annehmen sollte, weil man hat sozusagen immer einen Schuss frei, wenn man schneller als das Finanzamt ist. Und also du zahlst dieselben Steuern am Ende, plus Zuschlag, plus Zins, plus X. Nur irgendwann ist es halt schön, wenn man zumindest nur zahlen muss, aber nicht irgendwie dann noch anderweitig belangt wird.
Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon mittendrin in dem zweiten Block zu speziellen Steuerfragen. Wir haben ja vorhin schon so über PR-Samples, Kooperationen und so weiter gesprochen. Gibt es denn eigentlich auch noch Unterschiede bei Einnahmen aus Werbekooperationen, Affiliate-Marketing, Crowdfunding über Patreon zum Beispiel oder auch Spenden? Gibt es ja mittlerweile auch, dass man über, wenn man ein Streamer ist, dass man dann Spenden sammelt. Gibt es da irgendwelche Unterschiede, wie das steuerlich betrachtet wird?
Ja und nein. Ich muss mich natürlich im ersten Schritt immer mal fragen, was habe ich für Einnahmen? Ja, also wo kommen die Einnahmen her? Wenn es sehr gut läuft, ne, setzt man sich halt mit dem Mandanten auch mal zusammen und fragt ja, was kommt denn eigentlich alles bei dir rein? Worüber kriegst du denn dein Geld? Und dann wird man feststellen, er schreibt Rechnung, okay, das ist ziemlich einfach. Dann gibt es irgendwie das Affiliate-Marketing. Das ist auch eigentlich relativ einfach darzustellen, weil man da entsprechende Abrechnungen bekommt. Mhm. Genau wie bei beispielsweise jetzt Patreon, OnlyFans oder anderen Portalen, Twitch, YouTube, da gibt es immer laufende Abrechnungen. Ja? Also da hat man schon auch, ist jetzt nicht immer irgendwie, sagen wir mal, in wundervoller Form, aber zumindest gibt es irgendwie Belege, mit denen ich arbeiten kann und wo ich mir auch ein Zahlenwerk raussuchen kann. Anders, wie gesagt, bei den Sacheinnahmen, da ist halt das Thema, da ist man wirklich auf den Mandanten angewiesen und da kann ich auch immer nur sagen, Verträge und Dokumente anfordern beim Mandanten. Also ich muss dem Mandanten das natürlich sagen, dass ich die Sachen brauche. Darum ist es auch erstmal wichtig, dass ich als Steuerberater weiß, was haben wir eigentlich alles und was könnte alles so kommen. Aber zum anderen muss ich halt auch natürlich dem Mandanten ein bisschen piesacken und vielleicht nerven, um sagen, ey, reich mir doch bitte alle Sachen ein, damit ich auch dich vernünftig steuerlich beraten kann und nicht am Ende irgendwie irgendwas hinten runterfällt. Also Beispiel, ich habe einen Mandanten, der ist so ein Markenbotschafter für einen großen Sportartikelhersteller in Deutschland und der kriegt dafür, ja, sagen wir mal, Summe X im Jahr darf er in Rechnung stellen. Das ist auch vertraglich alles vereinbart. Und dann gibt es sozusagen noch als Anhang zur Rechnung nochmal sozusagen eine Ergänzung, wo man dann daraus entnehmen kann, du darfst 100.000 in Rechnung stellen und du darfst auch noch für 10.000 dir Klamotten bei uns aussuchen aus dem Shop. So, wenn ich mir jetzt nur den reinen Vertrag anschaue, dann sehe ich nur, ja, es gibt eine Vergütung. Sehe dann vielleicht auch, der Mandant stellt eine Rechnung über 100.000 plus Umsatzsteuern, sage ich, ja super, und das wird schon passen. Ja. Wenn ich jetzt aber gar nicht frage, ey, was steht eigentlich noch in dem Vertrag oder ich brauche den Vertrag mit Anlagen, dann komme ich halt vielleicht gar nicht dahin, den Mandanten zu fragen, was ist eigentlich hier mit den Sacheinnahmen? Und der Mandant denkt sich, ja, ob ich jetzt hier ein paar Schuhe bestelle oder nicht, wird ja wohl steuerlich nichts sein. Und so hat man dann eben das Thema. Und da ist man auch, wenn man das mal so 2, 3, 4, 5 Mal gemacht hat, kommt man dann auch relativ gut an Infos dran, weil man weiß, was man braucht. Also nehmen wir mal diese diesen Sportartikelhersteller, der sagt, du darfst dir für 10.000 bei mir was im Shop aussuchen. So, jetzt läuft der Vertrag aber, weil es wäre zu einfach, der läuft nicht vom 1.1. bis 31.12., sondern der läuft dann übers Jahr, also irgendwie 1.7. bis 30.6. Heißt also, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, 10.000 setze ich mal an im Jahr, weil es läuft über 2 Jahre, also welches Jahr nehme ich jetzt? Und hat der Mandant eigentlich auch, und das ist ja dann wieder der Punkt, ich muss natürlich alles ansetzen, na, damit ich dem Finanzamt auch das gebe, was es braucht, aber ich will ja auch gar nicht zu viel ansetzen. Also wenn der jetzt sagt, keine Ahnung, die Schuhe, die sind zu eng, das bringt mir nichts, wenn ich die bestelle, da habe ich keinen Bock drauf, finde ich auch irgendwie gar nicht so schön. Ja, dann habe ich zwar 10.000 Euro, die ich theoretisch in Anspruch nehmen könnte, aber gar nicht in Anspruch genommen habe. Ja, was mache ich denn dann? Na, und dann, wie gesagt, gibt es halt da Themen, dass man sagt, bei so Sachen, das ist auch bei Sportlern, bei Fußballern so, die haben dann eben so ein eigenes Konto, wo die einfach sagen können, mit dem logge ich mich ein auf der Seite des Herstellers und kann dann sagen, ich kaufe mir heute Schuhe, Trikot, was auch immer. Und die tracken das dann selbst. Also du kannst dann bei dem Hersteller sagen, ey, jetzt schick mir doch bitte mal die Tabelle für dieses Jahr. Was hat der Mandant denn da eigentlich alles in Anspruch genommen? Und dann kriegst du eine Tabelle mit den Werten. Ja, das ist super. Ja, du kriegst die Werte und du kriegst noch das Datum, wann das gekauft wurde. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Abtippen. Ja, und das ist super. Aber wenn man es nicht weiß, dass es sowas gibt, ja, dann stehst du halt erstmal da.
Ich finde das persönlich ja total spannend. Wie das mit den Spenden funktioniert, ja. Also ich frage mich ja immer, wenn ich jetzt irgendein Video sehe, wo du spenden kannst, ja, spenden da jetzt irgendwie 30 Leute A1 Euro, oder gibt es Leute, die echt auch mal 100 Euro spenden, oder gibt es auch mal eine Firma, die einfach sagt, oh geil, da ist irgendwie ein Sportartikel von uns drin, wir überweisen mal einen Tausi.
Ja, weißt ja, da gibt es tatsächlich, ich glaube vor 2 Jahren gab es tatsächlich auch ein Urteil vom FG Düsseldorf zu der ganzen Thematik, weil man sich natürlich die Frage stellt, Einnahme, ja, nein. Umsatzsteuer, ja, nein. Also ich muss immer schauen, für die Ertragssteuerthemen habe ich eine Einnahme, und für die Umsatzsteuer stelle ich mir die Frage, habe ich irgendwie einen umsatzsteuerbaren Umsatz, wo ich dann auch Umsatzsteuer abführen muss. So, und jetzt kann's, also für die Ertragssteuer ist es relativ klar, ich bekomme Geld, ob jetzt jemand was spendet oder sonst was, das ist irgendwie im Rahmen meiner Tätigkeit. Da, mit einer gewissen Logik kommt man dahin, dass man sagt, naja, ich bekomme etwas überwiesen für meine Tätigkeit, das muss eine Betriebseinnahme sein. Also das gehört nicht in die private Sphäre, weil mir jemand irgendwie auf privater Ebene was Gutes tut, sondern das ist irgendwie mit dem Betrieb zusammen. So, dann ist aber die Frage, was ist eigentlich mit der Umsatzsteuer? Und das ist zumindest nicht so einfach, finde ich zumindest, zu beantworten. Nehmen wir mal das ganz klassische Beispiel Hutspende. Ja, macht man vielleicht nicht mehr so oft, aber manchmal bummelt man ja durch die Stadt. Und da steht jemand, der spielt Gitarre und hat einen Hut da stehen. So, und dann schmeiße ich dem 1 Euro, 2 Euro, wie auch immer, in seinen Hut, weil der super spielt. Dann würde man sich da die Frage stellen, naja, habe ich einen Leistungsaustausch oder nicht? Und da würde man in der Konstellation wahrscheinlich eher sagen, nee, weil eigentlich konnte ich mir gar nicht aussuchen, ob der jetzt da spielt oder nicht. Ich gehe da vorbei und eigentlich, ja, wollte ich auch nicht, ist zwar vielleicht schön oder nicht, aber ich habe eigentlich keinen richtigen Leistungsaustausch. Und das hat man im ersten Schritt bei den Streamern auch angenommen, ne? Weil man gedacht hat, naja, eigentlich verirre ich mich vielleicht auf den Kanal und vielleicht aber auch wissentlich, im Zweifel eher wissentlich, spende was. Also ich sage, es gibt eine Donation-Betrag, da gibt es von 1 Euro bis 1.000 Euro alles schon gesehen. Nur die Frage ist, habe ich eigentlich einen Leistungsaustausch dadurch? Weil ich kriege ja nichts. Also ist ja nicht, dass ich jetzt von dem Streamer irgendwie dafür irgendwas bekomme, sondern der macht einfach genau das weiter. Ja, vielleicht liest er meinen Namen vor und sagt, ja, weiß nicht, Niklas ist heute der größte Spender, toll, dann sitze ich zu Hause und fühle mich groß, aber das hat jetzt ja sozusagen eigentlich keinen direkten Leistungsaustausch, der irgendwie sich dahinter verbirgt. Denkt man vielleicht, das FG Düsseldorf hat es anders gesehen, also die haben gesagt, nee, ich gehe ja schon wissentlich irgendwie auf die Seite und will auch wissentlich und gucke mir ja auch das an, und da haben die sozusagen vereinfacht gesagt einen Leistungsaustausch draus gemacht. Bedeutet also, wenn ich eine Spende bekomme, ist die erstmal auch umsatzsteuerpflichtig. Ja, da gab es, ich meine, im letzten Jahr vom Finanzministerium in Schleswig-Holstein auch nochmal eine kurze Verfügung dazu, die gesagt haben, sehen wir auch so. Natürlich sehen die es auch so. Also die wollen das Geld dann natürlich am Ende auch haben. Also geht es so ein bisschen darum, treibt das mal jemand noch weiter, also sozusagen von BFH und versucht das Ganze mal oder eben nicht, ne? Aber das ist eine durchaus spannende Frage. Und im Moment mit dem, was es so gibt an Rechtsprechung und dem, was so die Finanzministerien irgendwie sagen, ist man eher da, dass es eigentlich keine richtige nicht steuerbare Spende gibt.
Interessant. Eine andere spannende Frage ist ja für viele noch, beziehungsweise auch etwas, womit man sich als Privatmensch ja schon manchmal beschäftigt hat, dass Influencer ja öfter mal, je größer sie werden, je mehr sie einnehmen, wahrscheinlich auch in steuerlich attraktivere Länder auswandern. Ab wann kann das denn steuerlich problematisch werden? Wie geht das Finanzamt doch damit um, wenn ein Influencer ja international tätig ist, vielleicht auch mit internationalen Unternehmen zusammenarbeitet, aber vor allem auch im Ausland lebt?
Ja, spannende Frage. Internationales Steuerrecht ist immer noch mal so ein großes Thema. Ich meine, jahrelang bei den Influencern war immer Dubai und Niedrigsteuern und gar keine Steuern und alles. Ich glaube, man muss das so ein bisschen auseinanderklamüsern. Zum einen überhaupt erstmal die nicht steuerliche Seite. Vollkommen wertfrei muss man sich selber die Frage stellen, möchte ich denn in Dubai leben mit allen Vorteilen und vielleicht auch Nachteilen, ist ja gar nicht nur Dubai, kann ja auch jedes andere Niedrigsteuerland sein oder vermeintliche Niedrigsteuerland. Also will ich wirklich den Schritt gehen oder habe ich vielleicht die falsche Vorstellung, dass ich mich nur irgendwo in einem Land X registrieren muss und aber eigentlich in Deutschland bleibe und von hier aus genauso weitermache wie vorher? Weil dann hätte ich wieder das Problem, dass ich eigentlich für steuerliche Zwecke sage, das ist total schön, dass du registriert bist in Land XY. Aber du bist eigentlich in Deutschland, du wohnst hier, du hast deinen gewöhnlichen Aufenthalt hier. Das heißt, du bist hier unbeschränkt steuerpflichtig und dann hat man erstmal überhaupt nichts gewonnen. Zweites Thema ist die große Thematik Wegzugsbesteuerung. Man kennt das eher vielleicht so im Bereich, wenn ich eine GmbH halte oder Anteile einer GmbH halte, ins Ausland ziehe, dann habe ich im ersten Schritt mal einen steuerlichen Tatbestand ausgelöst, dass man sagt, ich muss die stillen Reserven, die auf den Anteilen liegen, hier in Deutschland versteuern. Ich bekomme aber gar keinen Kaufpreis dafür. Also ich muss etwas versteuern, für das ich eigentlich bisher überhaupt kein Geld bekommen habe. Es gibt da Verschonungsregelungen, Erleichterungen und Möglichkeiten, das Ganze zu stunden. Aber im Grundsatz habe ich es erstmal ausgelöst. Dasselbe gibt es auch für den Einzelunternehmer-Influencer, weil auch da der deutsche Staat sagt, naja, du hast den Wert dieses Unternehmens hier in Deutschland aufgebaut. Und wenn du jetzt ins Ausland gehst, dann würden wir gerne einmal hier einen Strich drunter machen, versteuern das, was du dir hier aufgebaut hast. Und das, was dann im Ausland passiert, ja, das ist dann danach. Aber im Grundsatz hätten wir gerne erstmal Steuern auf den Firmenwert deines Unternehmens. Und ich sag mal, wenn du ein Influencer bist, der ein paar hunderttausend Follower hast, dann kommt da schon mal einiges zusammen, was unterm Strich hängen bleibt. Wenn du das dann multiplizierst mit den Faktoren aus dem Bewertungsgesetz, dann kommt man relativ schnell auf interessante Summen, die dann noch zu versteuern sind oder wären. Mhm. Und ja, darum verstehe. Muss man, also es gibt überall natürlich Möglichkeiten, Sachen zu gestalten und zu machen. Nur das muss man sich halt wirklich sauber überlegen und auch mit Experten einmal durchbrechen, die sich da auch mit auskennen, weil sonst versteuerst du etwas, für das du kein Geld bekommst, vielleicht auch unwissentlich, hast du aber was ausgelöst, wo du nicht mehr rauskommst und das ist einfach der Worst Case, den keiner haben will.
Verstehe, ja. Du sprichst es gerade schon an, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Schluss sprechen wir jetzt noch so über ein, zwei praktische Tipps und auch diesen Bereich Steueroptimierung. Ich habe noch zwei Fragen. Einmal, vielleicht eher praktische Tipps. Welche Betriebsausgaben können Influencer denn überhaupt geltend machen, was so Reisekosten, Homeoffice, Technik angeht? Was kann da ein Influencer geltend machen? Wahrscheinlich ja erstmal schon alles, was damit in direktem Zusammenhang steht, oder?
Genau, also Betriebsausgaben, ne, ich hatte es eben schon mal so ein bisschen angedeutet,
genau.
sind Ausgaben, die ich brauche, damit mein Betrieb läuft, also die damit in Zusammenhang stehen. Jetzt hast du es schön gesagt, irgendwie Technik, Equipment ist relativ klar und einfach. Wenn ich natürlich jetzt mir das Ganze im Detail anschaue, komme ich vielleicht dahin, dass wenn ich mir jetzt ein Handy kaufe und nur ein Handy habe, in Anführungszeichen nur ein Handy, könnte ich ja auch auf die Idee kommen, dass ich Teile davon eben privat nutze. So, dann müsste ich also die Kosten, die ich für das Handy vielleicht im ersten Schritt geltend mache, zumindest aufteilen auf den privaten und auf den betrieblichen Teil. Also bei solchen Sachen, Handy, bei Streamern oder so, vielleicht auch der PC, die Playstation, was auch immer, da ist es dann immer schön, wenn ich vielleicht noch ein zweites Handy habe, wo ich sage, das ist mein privates Handy und das ist mein betriebliches Handy oder das ist meine Playstation, die steht in dem Zimmer, von dem ich immer streame oder spiele als E-Sportler und die Playstation habe ich zu Hause stehen und das kann ich separieren. Ja, also das ist halt immer das Thema. Grundsätzlich, ja, geht es immer darum, Thema Dokumentation, wenn ich irgendwas kaufe und habe das Gefühl, das brauche ich für meine betriebliche Tätigkeit, muss ich das dokumentieren, wann ich das gebraucht habe, wie ich das gebraucht habe und in welchem Umfang ich das gebraucht habe.
Ja.
Um dann im zweiten Schritt zu sagen, selbst wenn ich jetzt erstmal voll betrieblich gebraucht habe, es danach aber privat nutze, habe ich eine Privatentnahme, die ich dann auch bewerten muss. Und sozusagen diese Bewertung dieser Privatentnahme ist dann am Ende das, was auch steuerlich hängen bleibt.
Okay, verstehe. Und diese steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten hast du auch gerade schon kurz angesprochen. Vielleicht auch dazu noch kurz die Frage, welche gibt es da genau, um da die Steuerlast zu senken?
Ja, es gibt so zwei, drei Sachen, die man machen kann. Das wirklich Simpelste, Einfachste, wo alle drüber lachen und meistens das auch die nicht hinkriegen, die aber dann nach Dubai wollen und das riesen Steuerrad drehen, ist Belege sammeln, Belege einreichen und dem Steuerberater zur Verfügung stellen, damit der eben zum einen die Vorsteuer ziehen kann und zum anderen die Kosten geltend machen kann. Ja, also das ist immer so der größte tolle Trick, einfach die Belege sammeln.
Ja, ganz klassisch.
Man ist immer erstaunt, ja, dass das immer irgendwie noch ein Thema ist, aber man wundert sich, dann hast du 100 Bankabgänge vom betrieblichen Bankkonto und hast irgendwie 3 Belege, fragt man sich, naja, wo ist denn der Rest? So, und ne, das ist mal so das Erste. Das klingt total simpel und total irgendwie doof am Ende, aber das ist so der größte Tipp zur erster Weg zur Steuergestaltung oder Optimierung. So, und dann kommt natürlich dann immer irgendwann so ein bisschen das Thema, macht es vielleicht Sinn, das Ganze als Einzelunternehmen weiterzuführen oder geht man vielleicht den Schritt in eine GmbH rein, dass man sagt, naja, ich bin jetzt so groß und sozusagen als Einzelunternehmer versteuere ich mal im Normalfall immer direkt meinen Gewinn, egal ob ich den entnehme, auf dem Konto liegen lasse oder was auch immer damit mache. Ich versteuere im ersten Schritt mal meinen kompletten Gewinn. Ich kann sagen, ich brauche die Kohle gar nicht im Moment und eigentlich habe ich vielleicht auch Bock, in den nächsten Jahren mal ja, in andere Projekte mit rein zu investieren, vielleicht eine Immobilie auf betrieblicher Ebene zu haben oder wie auch immer. Und dann kann ich sagen, naja, das Einzelunternehmen, was ich habe, wandle ich in der GmbH um, hänge vielleicht noch eine Holding oben drüber und habe dann die Möglichkeit, mit dem Geld, was ich sozusagen aus der Tätigkeit als Influencer, als Creator erwirtschafte, das Ganze zum einen auf Ebene der operativen GmbH nur mit ja 30-32% zu versteuern und nicht vielleicht mit 50, wie es machen würde im Einzelunternehmen. Und habe die Möglichkeit, das Ganze relativ steueroptimiert mit der Holdingstruktur in andere Projekte zu schieben, weil ich dann sage, mit dem Gewinn, der verbleibt nach Steuern, kann ich voll in andere Projekte rein investieren. Sei es eine Kooperation mit einem anderen Influencer, wo man sagt, naja, wir wollen eine Veranstaltung zusammen machen. Dafür gründen wir mal eine eigene Gesellschaft, die eben diese Veranstaltung macht. Ich habe Bock, mir eine Immobilie zu kaufen über eine GmbH. Da habe ich super viele Möglichkeiten und das Ganze kann man auch super, super strukturieren. Auch da wichtig, ich brauche einen Experten, der das macht. Ich brauche einen Anwalt, der sozusagen die Verträge aufsetzt Und ich brauche einen Steuerberater, der das Ganze am Ende auch umsetzen kann.
Sag mal, gibt es digitale Tools, die bei der Buchhaltung und Steuererklärung helfen? Also gibt es hier was Spezielles, was man jetzt für Influencer nennen kann?
Ja, für Influencer, auch da ist immer so weniger ist mehr, sage ich mal, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Buchhaltung, also ich als Steuerberater gehe davon manchmal fälschlicherweise aus, dass nicht nur für mich dann irgendwie Steuern das und Buchhaltung das große Ganze ist, sondern eben für alle. Dann merkt man aber relativ schnell, dass eigentlich gar keiner Bock auf Buchhaltung hat. Und das heißt, man muss das Ganze eigentlich so einfach halten wie möglich. Bedeutet, ich brauche ein betriebliches Bankkonto, wo man irgendwie einen elektronischen Zugriff drauf hat, dass man nicht jeden Monat irgendwie Bankauszüge anfordern muss. Ja, gibt's alles schon, alles erlebt. Dann brauche ich irgendein Tool, mit dem ich Rechnungen schreiben kann. Da gibt es diverseste. Ich finde immer so LexOffice beispielsweise oder SafeDesk oder was auch immer es da gibt. Damit man zum einen jetzt auch die Pflichten E-Rechnung und so weiter erfüllt, zum anderen aber auch für sich einigermaßen sicherstellt. Ich hatte es eben gesagt, irgendwie 12-mal Rechnung 2, dass man da auch so ein bisschen dem Ganzen Genüge tut, dass man seine Aufzeichnungspflichten da erfüllt und fortlaufende Rechnungssummen hat und so weiter. Bedeutet also da schauen, dass man irgendein Programm hat, mit dem man Rechnungsausgänge hinbekommt, was nicht Word oder Excel heißt. Und dann der letzte Punkt ist irgendein Tool, mit dem man eben seine Eingangsrechnung sammelt. Das kann auch über LexOffice oder über Dativ oder wie auch immer funktionieren. Es bringt mir nichts, wenn ich das tollste Tool habe und auf der anderen Seite sitzt einer, der keine Lust hat, es zu bedienen oder es nicht versteht oder was auch immer, sondern ich muss es möglichst einfach halten. Ich brauche ein Programm für einen Rechnungsausgang, ich brauche ein Programm für einen Rechnungseingang und ich brauche ein digitales Bankkonto. Und das führt dann der Steuerberater zusammen. Dann hat man irgendwie noch ein, zwei Sachen, dass man wiederum in der Tabelle beispielsweise machen kann, wenn es um Sacheinnahmen geht, dass man sagt, hey, wenn du eine Sacheinnahme bekommen hast, trag das bitte hier in die Tabelle ein, dann können wir das nehmen und dann können wir es daraus auch in die Buchhaltung überführen. Ja, ja. Aber das weniger ist mehr manchmal, ja. würde ich da sagen.
Ja, zum Ende der Sendung fast noch ein Aufruf an den Influencer. Sag mal, aber eine Frage hätte ich noch, eine letzte, kurze vielleicht. Wie kann ein Steuerberater den Influencer aktiv unterstützen und Mehrwert bieten?
Ja, kurze Frage, ich versuche die Antwort auch kurz zu halten. Mehrwert bieten heißt möglichst viel unterstützen. Das heißt zum einen immer mal wieder fragen, was machst du eigentlich gerade? Wie läuft's? Was hast du für Einnahmen? Wie können wir das Ganze unter einen Hut bringen? Passt das System noch, was sozusagen passiert zu dem, was wir eigentlich umsetzen? Und dann vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, jetzt zum Ende hin, Thema so Steuervorauszahlung und so weiter, ja, da, dass man da auch den Mandanten immer wieder unterstützt, sagt, guck mal, du stehst gerade mit dem Ergebnis so, im Moment würden die und die Steuern anfallen, sollen wir nicht mal proaktiv aufs Finanzamt zugehen und sagen, hey, wir würden hier gerne Steuern vorauszahlen, proaktiv, damit wir nicht irgendwann, wenn genau in dem Moment ist nämlich nie Geld da, wenn dann die Bescheide kommen, dann ist auf einmal Land in Not, weil es ist kein Geld da und es ist viel, viel an Steuern nachzuzahlen. Und da muss man eben schauen, dass man das Ganze vielleicht irgendwie proaktiv, sauber, unterjährig schon mit dem Finanzamt und dem Mandanten abstimmt.
Okay, also proaktiv und so ein bisschen auch an die Hand nehmen dann eher.
Ja, es sind ja meistens auch eher junge Leute, die bisher noch wenig Erfahrung haben im Unternehmertum. Und die muss man dann so ein bisschen an die Hand nehmen und denen sagen, ey, das gibt's, das musst du machen. Und auf die und die Sachen sollten wir achten. Wie gesagt, reich deine Belege ein, dokumentier gut, was du gemacht hast. Aber auch, wie gesagt, Steuervorauszahlung als Thema, damit nicht irgendwann ein Riesenbatzen Steuernachforderung kommt und es ist eigentlich gar kein Geld mehr da, weil X.
Ja, das ist vielleicht der große Unterschied. Ne? Man macht ja kein Startup auf, schon mit einem Business-Gedanken, sondern vielleicht hat man ein Hobby und hat da so eine Leidenschaft, dass das einfach so groß wächst und man da so ein bisschen einfach reinrutscht ins Business-Tun,
ja, ne, ja, sag ich mal so. Ja, genau. Und da ist eigentlich der Steuerberater, glaube ich, so der Hauptansprechpartner oder kann es sein und sollte es auch sein, eben um nicht nur zu sagen, hierauf müssen wir achten, sondern eben auch die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich habe schon 30 andere Influencer oder auch Immobilienmandanten oder Eventgast oder was auch immer. Ich meine, am Ende ist Unternehmertum Unternehmertum. Die Basics sind immer gleich. Und da die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen, die vielleicht gerade aus der Schule, aus der Ausbildung kommen und irgendwie von dem Ganzen noch nie so viel Ahnung haben, das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt, dass man einfach die Leute da abholt, wo sie stehen und dann da an die Hand nimmt und mit denen den Weg gemeinsam geht.
Ja, super. Danke dir. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Haben wir noch Fragen? Franzi, hast du noch eine Frage? Oder hast du was noch für die Shownotes, Infos?
Genau. Ich würde einmal auf die Veranstaltung von der Akademie, von der NBB-Akademie verweisen, die ja auch der Niklas hält. Und zwar heißt die auch das Influencer- und Künstlermandat, Branchenkenntnis auf den Punkt gebracht. Und die findet jeweils online statt, einmal noch am 8.5. und am 30.9. Genau, und das verlinken wir auch in den Shownotes.
Okay, danke dir. Ja, damit wären wir am Ende der Sendung angekommen. Bedanken uns bei dir, Niklas. War ein super spannendes Gespräch.
Ja, vielen Dank auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Genau, und wir bedanken uns natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über Kommentare aller Art. Schreibt uns gerne an steuerbar@nbb.de. Und ebenso freuen wir uns natürlich über Likes bei YouTube oder auch ein paar Sterne im Podcast-Player. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Ja, und damit macht's gut. Bleibt alle weiterhin gesund und ciao zusammen.
Ciao.
Tschüss.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.